Also wir sind die HS2Ns, wir sind die 4B-Klasse, wir sind 13 bis 15 Jahre alt.
Wir sind in der Demokratiewerkstatt und beschäftigen uns weiter mit der EU.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Hörerinnen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, warum gibt es die EU, mit dem Expertenteam von Daniel und Stefan. Liebes Expertenteam, wie waren die Anfänge der EU?
Nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945, war halb Europa zerstört. Viele Menschen litten unter dem Chaos auf der ganzen Welt. Dann kam Robert Schuman, 1950, der französischer Außenminister war und eine große Idee hatte.
Wenn wir zusammenarbeiten, dann streiten wir uns nicht und dann kommt es nicht mehr zu so einem großen Krieg.
Das war am 9. Mai 1950. Seitdem ist dieser Tag der Europatag.
Wie ist es weitergegangen?
Die sechs Staaten, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Italien, gründeten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war 1951, schon ein Jahr nach der Rede von Schuman.
Warum Kohle und Stahl?
Das sind die Rohstoffe zur Herstellung von Waffen. Das hat sich so gut bewährt, dass außerdem noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Euratom, also Europäische Atomgemeinschaft, gebildet worden ist.
Wie geht es mit der Entwicklung der EU weiter?
Heute sind es schon 27 EU-Mitglieder. In der EU wohnen ungefähr 500 Millionen Einwohner. Es werden 23 verschiedene Sprachen gesprochen. Außerdem wurde in der Zeit 2002 der Euro eingeführt. 60 Staaten haben zurzeit den Euro als Währung.
Wie sieht es in der Zukunft aus?
Die nächsten Beitrittskandidaten sind Mazedonien, Kroatien und die Türkei.
Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich bei dem Expertenteam. Auf Wiederhören.
Wir beschäftigen uns heute mit Österreich und dem Weg in die EU.
Die EWG war Vorgängerin der EU. Für Österreich war die Mitgliedschaft undenkbar, wegen dem Widerstand der Sowjetunion, weil die EWG ein Anhängsel der US-dominierten NATO war. Trotzdem wollte Österreich Mitglied der EU werden.
1989.
Österreich stellt den Antrag auf den Beitritt zur EG.
1992.
In Maastricht in den Niederlanden wird die Europäische Union gegründet. Jetzt soll die Zusammenarbeit der EG-Staaten noch enger und besser werden.
1993.
Die Beitrittsverhandlungen beginnen.
Für Österreich gab es konkrete Nachteile, da sie damals noch nicht zur EU gehörten.
Es gab große Grenzkontrollen, diese hielten die Warengüter auf und keiner wollte mehr etwas in Österreich kaufen.
Die Länder, die damals bei der EU waren, hatten große Vorteile.
Es gab keine Grenzkontrollen und man konnte ohne Probleme aus- und einreisen.
März 1994.
Die Beitrittsverhandlungen werden abgeschlossen.
Juni 1994.
Am 12. Juni fand eine Volksabstimmung statt.
Zwei Drittel der Österreicher stimmten für die EU.
Somit war der Weg für Österreich in die EU frei.
Jänner 1995.
Österreich tritt der Europäischen Union bei.
Heute ist Österreich einer der 27 Mitgliedstaaten in der EU.
2010 feierte Österreich die 15-jährige Mitgliedschaft der EU.
Wow. Nicht nur Österreich feiert den 15. EU-Geburtstag, sondern auch
wir
feiert's mit
Party!
Heute vor, was im EU-Parlament, im Rat der EU, in EU-Kommission und im Gerichtshof der EU stattfindet. Hey Schumi, was passiert im EU-Parlament?
Die Aufgaben des EU-Parlaments sind, kontrolliert die Demokratie in den einzelnen Ländern, den Haushalt der EU und die Gesetze. Um Gesetze zu verabschieden, müssen Parlament und Rat gleicher Meinung sein. Die Abgeordneten von jedem Mitgliedsland werden vom Volk gewählt. Es sind insgesamt 736 Mitglieder.
Hey cool, Fabian, was machen eigentlich Kommission?
Die Kommission gibt Vorlagen für Gesetze und führt Gemeinschaftspolitik durch. Die Kommission beeinflusst damit den Alltag.
Aha, und wie viele Mitglieder sind in der Kommission?
Ja, 27 von jedem Land der EU.
Hey René, was passiert im Rat der EU?
Er ist das wichtigste Organ der EU. Minister und Ministerinnen vertreten die jeweilige Regierung.
Das ist cool. Und wie schaut das mit Österreich aus?
Österreich vertreten 17 Abgeordnete im Rat der EU.
Jetzt haben wir schon einiges gehört, aber was passiert denn eigentlich im Gerichtshof?
Der Gerichtshof kontrolliert die Gesetze.
Aha, und welche Gesetze?
Zum Beispiel das Gesetz der Menschenrechte und dass die eingehalten werden.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr wisst jetzt, was in der EU passiert.
Herzlich willkommen bei Sport am Mittwoch. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit Sport im Zusammenhang mit der EU.
Für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern Europas ist Sport ein wichtiger Teil ihres Lebens. Obwohl die EU für den Bereich Sport nicht unmittelbar zuständig ist, nehmen zahlreiche politische Maßnahmen der EU darauf Bezug bzw. sind davon betroffen. Im Weißbuch über Sport steht, Sport ist ein Lebensbereich, an dem die Bürger der Europäischen Union große Interessen haben und der geeignet ist, sie zusammenzubringen. Ungefähr 60% der Europäer üben regelmäßig einen Sport aus, zum Teil in den etwa 700.000 Vereinen, die ihrerseits zahlreiche Vereinigungen und Verbände angehören.
Um die folgenden Fragen zu beantworten, haben wir heute drei Experten zu den Themen Fans, Doping und Transfers eingeladen.
Moin moin.
Servus die Wahlen.
Hallo.
Unser erster Gast ist Georgi Micic mit dem Thema Fans. Herzlich willkommen, Herr Micic.
Guten Abend.
Können Sie uns etwas über Fans erzählen?
Ja, natürlich. Fans gehören zu den wichtigsten Faktoren im Sport, weil sie die Spieler ermutigen. Und nach der Auffassung der Europäischen Kommission sollen die Stimmen der Fans gehört werden. Auch wenn es keine europäischen Fanstrukturen gibt, kommt es zu guten Entwicklungen in diesem Bereich.
Danke, Georgi.
Bitte.
Unser nächster Gast ist Matthias Ferrer. Er erzählt uns etwas zum Thema Transfer.
Die Europäische Kommission erkennt das Recht von Sportbehörden an, für den Transfer von Spielen Regeln festzulegen. Fehlen solche Regeln, könnte die Integrität von Sportkämpfen durch Vereine beeinträchtigt werden.
Die EU gibt also den Sportbehörden keine festen Regeln vor. Sie können selber festlegen, welche Regeln sie vornehmen.
Danke, Matthias.
Bitte.
Nun kommt Patrick Spindlecker. Er erzählt uns etwas über Doping im Sport.
Durch die stetig zunehmende Kommerzialisierung des Profisportlers sind die Versuchungen zur Leistungssteigerung durch verbotene Arzneimittel größer geworden. Doping stellt weltweit eine Gefahr für den Sportler dar und ist ein Demotivationsfaktor für den Sportler allgemein und setzt die Profis unter unzumutbaren Druck. Außerdem schlägt Doping das Image des Sportlers und es ist strafbar. Aber Doping gibt es nicht nur im Profisport, sondern auch Amateursportler nehmen leistungssteigende Substanzen. Die Kommission und zahlreiche Akteure versuchen, das Dopingproblem zu stoppen. Die EU arbeitet deshalb verschiedenen Organisationen zusammen, zum Beispiel der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Danke, Patrick.
Ja, bitteschön, gern geschenkt.
Okay, danke und auf Wiedersehen. Denn das war's auch schon wieder mit Sport am Mittwoch.
Das war eine Sendung von Aldi.
Soka.
Chachi.
Mani.
Stefan.
Fabian.
Matthias.
Simon.
Tobi.
Lukas.
Patrick.
Ricky.
Thomas.
René.
Lucky.
Julian.
Oliver.
Schumi.
Ciao.